What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Heute geht es um eine Frage, die für viele Agenturen und Marken gerade ziemlich zentral ist. Wie erzeugen wir in Zukunft eigentlich noch Wirkung für Marken, für die wir arbeiten? Ganz konkret geht es um die Entwicklung weg von reinem Mediadruck, also Paid Media, weg von Content Push hin zu einem Earn First Mindset, das eine immer größere Rolle in der Markenkommunikation spielt. Ich selbst freue mich riesig drauf, darüber ein bisschen mehr zu lernen, weil ich finde, man merkt das wirklich bei allen Briefings, bei allen Kunden, bei sehr vielen Cases, die da draußen gerade auch in der Fachpresse unterwegs sind, wie sehr es sich ändert von so einem typischen Kampagnenaufbau der Big Idea und vielen Assets hin zu so einer ganz anderen Logik, die dahinter steckt. Und ich freue mich sehr, heute mit Julia Reisch und Christoph Schnabel von MSL darüber zu sprechen. MSL ist ein globales Netzwerk für Public Relations und strategische Kommunikation, das zur Publicis Group gehört. Man ist immer erstaunt, was alles zur Publicis Group gehört. MSL also auch. Stell kurz beide vor, damit ihr den Background habt. Julia Reisch ist Partnerin Brand Activation, arbeitet seit über 20 Jahren mit FMCG-Kunden zusammen. Sie kommt ursprünglich aus dem Journalismus, mir sehr sympathisch und bringt damit einen sehr klaren Blick auf Relevanz, Substanz und gute Geschichten mit. Ein nicht ganz unwichtiger Faktor in Sachen Media. Und ihr Kollege Christoph Schnabel ist Head of Creative Strategy bei MSL. Er beschäftigt sich intensiv mit Earn First Ansätzen, Creator, Ökosystem und kultureller Relevanz als Wachstumstreiber. Diese Kombi finde ich sehr vielversprechend. Ich finde das Thema toll. Ich freue mich riesig und ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Vielen Dank. Danke. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein.
Ihr habt ja auch eine tolle These mitgebracht, also die Entwicklung irgendwie weg von diesem ganzen Push-Content hin zu Earn-First-Ansätzen. Was ich total spannend finde, erzählt mal, weil ihr seid ja in einer auch noch anderen Logik in euren jeweiligen Rollen groß geworden in der Branche. Was habt ihr festgestellt? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Vielleicht auch warum oder spürbar wann, in welchen Schritten?
Ja. Wahnsinnig viel. Und ich glaube, es kommt total auf den Blickwinkel an, den man es erzählt. Wir haben da vorhin nochmal drüber gesprochen. Als ich in der Agentur angefangen habe, gab es auf Kundenseite den Titel Brand PR Manager noch. Gab es sehr, sehr häufig. Die gibt es heute nicht mehr. Also die Menschen gibt es natürlich noch, aber diese Rolle wird so nicht mehr benannt, sondern die Services, die jetzt bei uns angefragt werden, die liegen jetzt bei regulären Brandmanagern, teilweise auch auf Media-Seite. Also da haben sich die Ansprechpartner schon total geschiftet. Und wir sehen natürlich, das ist vielleicht das Entscheidendere, wenn wir auf Konsumentenseite gucken, ein total verändertes Rezeptionsverhalten, ganz anderen Anspruch an Kommunikation. Das ist stark von Social-Algorithmen getrieben, aber hat grundsätzlich mit unserem großen Thema Relevanz zu tun, dass ich mir Aufmerksamkeit oder zumindest den daraus resultierenden Impact nicht mehr einfach kaufen kann mit extrem hohen Media-Budgets, sondern dass ich Relevanz gewinnen muss. Mhm. Und das ist was, wo wir mit unserer Arbeit versuchen, für unsere Kunden drauf einzuzahlen.
Du hast ja schon gesagt, ich habe vor 20 Jahren in der Branche angefangen und tatsächlich bin ich wirklich ganz, ganz klassisch in der PR eingestiegen und da war ganz faszinierend. Wir hatten ja immer die Journalisten als Gatekeeper, die letztendlich gesagt haben, also das Thema kommt jetzt in den Medien und das kommt nicht. Und das war unsere Arbeit komplett darauf fokussiert. Es war immer schon coole Narrative zu entwickeln, die zu begeistern, weil wir wollten ja sie als Gatekeeper letztendlich überzeugen. Aber das war total fokussiert darauf. Und es ist letztendlich war das 10, 15 Jahre so. Und jetzt in den letzten 5, 7 Jahren hat sich das total verändert. Einfach durch die Veränderung der Medienlandschaft, dass sich das alles diversifiziert hat, fragmentiert hat und so weiter, spielen die Journalisten für uns eine untergeordnetere Rolle. Und letztendlich müssen wir dieses PR ganz, ganz anders greifen. Also wir reden jetzt immer nur noch von Earned und Earned ist tatsächlich für uns so ein Ökosystem. Da ist PR so ein ganz kleiner Teil von, aber letztendlich spielen da Communities, Creator, das Culture-Thema, die Trends, die aufkommen, eine riesige Rolle. Und damit hat sich natürlich erstens alles, was wir an Profilen brauchen in der Agentur, aber auch wie wir an die Arbeit herangehen, ist eklatant verändert. Was bleibt, ist, dass wir letztendlich immer wieder Dialoge anstoßen wollen, Themen setzen wollen, immer wieder mit Narrativen, Storytelling. Ne? Also dieses Earned-Thema bleibt und ist, da haben wir, glaube ich, auch eine riesen Expertise und DNA, weil wir einfach das schon immer so gemacht haben. Aber tatsächlich hat sich so der Outcome und wie wir arbeiten müssen und mit wem wir eigentlich sprechen und was wir auch beachten müssen und wie wir das alles orchestrieren müssen, also eklatant verschoben.
Ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, mit wem wir sprechen müssen. Das eine ist ja sozusagen, statt der Journalisten und Journalistinnen kommen sozusagen auf der anderen Seite jetzt plötzlich ganz andere Player, weil PR und Qualitätsmedien eben nur noch ein Teil des Portfolios ist, sehr gering. Früher war das wahrscheinlich einer der größten, wenn du irgendwo Echo haben wolltest. Und gleichzeitig wird es sich auf Kundenseite wahrscheinlich auch verändert haben, weil das finde ich auch immer wieder spannend, ähnlich wie das Feld Social Media auch gewandert ist. Also ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich immer noch ein Unternehmen, mal im Bereich Corporate Communications, mal im Bereich Marketing. Wo liegt denn aus eurer Sicht im Moment, wenn ihr mit euren Ansprechpartnern umgeht, das Thema Earned?
Du hast das ja selbst in deinem Interview zur Agenturfrau des Jahres, herzlichen Glückwunsch nochmal, gesagt. Du denkst auch über Earned nach und zwar nicht irgendwie als Nachklapp oder Anhängsel, sondern direkt im Beginn der Konzeption. Und das ist das, was wir auch spüren. Wir waren früher oft in Prozessen mit großen Kreativagenturen, da stand alles. Alles war fertig, die Assets waren durch, egal ob Toolkit adaptiert oder selbst im Markt gemacht. Und dann hat man hinten raus gesagt, kann nicht vielleicht jemand auch noch eine Pressemitteilung verschicken und wir haben noch 40.000 Euro, kann jemand Influencer dafür buchen? Und das war dann der Punkt, wo wir so ganz am Ende in der Nahrungskette irgendwie reinkamen und das war dann natürlich nur noch so halbwegs gut aufzufangen, wenn die Idee, die am Anfang stand, vielleicht, wenn der Insight nicht komplett zu Ende gedacht war aus einer Konsumentenperspektive und wenn es einfach schwierig war, in volatilen Umfeldern damit Relevanz zu erzeugen. Und was jetzt passiert, ist, dass wir nicht immer, aber in immer mehr Fällen mit in den Anfang reingeholt werden, mit der Mediaagentur, mit der Kreativagentur zusammen im Kern darüber nachzudenken, die Geschichte, die wir da für die Marke oder für das Produkt oder für den Launch bauen wollen, wo ist dann Thema, was aktuell relevant ist, von dem wir sicher sind, es erzeugt Resonanz, es erzeugt Dialog, da wird drüber gesprochen, vielleicht orchestriert durch Media, amplifiziert durch Media, aber eben mit wirklich gewonnener Relevanz aus einem Thema. Mhm.
Und unsere Ansprechpartner sind auch nicht mehr die PR-Berater, ne? Oder die PR-Abteilung. Letztendlich sind unsere Ansprechpartner Marketeers, auch Media. Und das hat sich komplett verwandelt. Also die früheren Ansprechpartner sind alle ins Marketing gewechselt. Wir haben eigentlich fast gar nicht mehr. Ich will jetzt nicht ausschließlich sagen, weil es gibt schon noch ein, zwei Fälle, wo unsere Ansprechpartner in der Kommunikationsabteilung sitzen, aber da ist dann immer der Gap, dass dieses Silo-Thema wieder aufgebrochen werden muss und wir gucken müssen, wie wir das verschränken und die auch intern immer noch gucken müssen, wie sie das verschränken, weil das auch bei Unternehmen natürlich eine totale Reise ist, wo die sich momentan befinden. Viele sind den Schritt schon gegangen, andere haben das noch nicht getan und das ist auch eine Herausforderung letztendlich dann dort.
Ich sehe auch nur, dass die Integration der Abteilungen und der Kompetenzen auf Unternehmensseite voranschreitet, also natürlich stimmt man sich viel intensiver zu Themen, zu Innovationen, zu unterschiedlichen Aspekten, irgendwie die Newswert haben, aus. Aber was ich feststelle, ist, in dem Bereich Corporate Communications ist viel stärker dieses auch natürlich so Themen wie Krisenmanagement und diese typischen Corporate-Nachrichten, die dann übermittelt werden, häufig ja auch das Thema von Finanzthemen und ähnlichen Sachen, die sind dann da sehr stark angedockt und alles, was wirklich mit der Marke, mit Produkt, mit Leistung, mit Reputation zu tun hat, ist ein bisschen stärker in den Marketingbereich gegangen. Das ist ja auch das, was ihr wahrscheinlich unter Brand PR im weitesten Sinne versteht. Ne? Ja. Und das steckt ja schon im Namen. Also die Marke wird sehr häufig im Marketing im Bereich des CMOs verantwortet. Insofern finde ich auch spannend, dass es da auch immer wieder Bewegungen und Wanderungen gibt, weil ähnlich ist es ja bei uns auch, so wie ihr jetzt auch den Entwicklungsprozess beschreibt.
Ja, ja.
Und wir können letztendlich, genau wie du das jetzt sagst, auch von Anfang an so ein Stück weit dieses Risiko-Assessment, wir sagen ja Brand Safety Check machen und so weiter, weil wir das tatsächlich aus unserer DNA heraus auch gewohnt sind zu tun, aber früher war das tatsächlich stärker in diesem Unternehmenskontext angesiedelt. Und das ist jetzt direkt dann auch, kann von Anfang an auch mitgedacht werden und letztendlich auch bewusst mit begleitet werden.
Ne? Ja. Erklär mal das Risiko-Assessment. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
Naja, wir gucken uns schon an, ob die Brand-Tonality getroffen wird, ob die Equity, also ob die Kommunikation zu Equity passt, ob es da Trends, gesellschaftliche Bewegungen gibt, die vielleicht zum Aufschrei einer Kampagne führen könnte. Und ich meine, dann muss man letztendlich abwägen, gar nicht in dem Sinne, dass man sagt, man macht das nicht, sondern sagen, gehe ich das Risiko ein, will ich das Thema begleiten. Ne? Man kann ja auch einen gewissen Mut und Risiko eingehen. Aber dass man da vorbereitet ist und letztendlich präpariert ist und letztendlich das auch in einem richtigen Setup dann aufsetzt.
was wir natürlich da sehr konkret dann auch machen, sind Analysen, Background-Checks von Influencern, von Testimonials, von den ganzen Ökosystemen, von möglichen Partnern. Also das wirklich alles durchleuchten, Due Diligence zu machen und zu gucken, kann das, funktioniert das für die Marke und ist das total sicher? Und das heißt nicht immer, dass wir langweilige Sachen empfehlen und den Werbern ihre Ideen kaputt machen, aber es das heißt, dass wir wirklich genau gucken, können wir diese Person oder wie nah können wir sie an die Marke ranlassen? Wo könnte es vielleicht irgendwie gefährlich sein? Wo ist das Risiko auch wert? Da geht es um Einzelne. Es geht aber natürlich da auch um das ganze Setup, ne? Also wie divers ist es? Was für Persönlichkeiten? Was für Körperformen stelle ich da irgendwie da? Also wirklich dann ganzheitlich einen Blick dafür, wie Third Parties, die ich nah an die Marke ranlasse, was die für eine Wirkung haben könnten. Das machen wir auch.
Jetzt hat ja das, was ihr beschreibt, eigentlich auch ein Riesenshift der eigenen Kompetenzen beinhaltet. Ne? Also man kommt ursprünglich von der klassischen PR-Arbeit. Ich verstehe, ne? Also vieles von dem Mindset dahinter und der Denke ist wahrscheinlich ähnlich, aber ihr habt es eben beschrieben. Plötzlich muss man in Ökosystemen mit Creatern statt JournalistInnen irgendwie denken. Also ihr habt ja beschrieben, so vor 5 oder 7 Jahren hat das angefangen, bis jetzt zu dem Punkt, wo ihr, glaube ich, euer Format oder das Angebot heißt, glaube ich, Echo, ne, gegründet habt, auch als Offering-Cockpit unter dem Dach von MSL. Könnt ihr da einmal so ein bisschen die Transformation beschreiben? Also wie war das für euch, für die Agentur, für die Leute? Wie seid ihr das strategisch, auch unternehmerisch als Netzwerk angegangen?
Ich finde das ganz spannend, dass du das so fragst. Wir haben tatsächlich vor 7 Jahren, war immer noch das Thema, dass wir diese 3 Felder hatten. Wir hatten PR, Influencer und Social Media. Dann haben wir von integrierter Kommunikation gedacht. Wir hatten auch letztendlich Spezialisten meistens in jedem Bereich sitzen, die natürlich ein gewisses Know-how und auch Verständnis für die anderen Disziplinen hatte. Aber es war schon eher so dieses Thema, wie integriere ich das dann gemeinsam für eine Kampagne? Und das war so unsere Herangehensweise. Wir haben immer von integrierter Brand Communication gesprochen, in die 3 Felder verzahnen. Wir haben tatsächlich dann gemerkt, dass das einfach so nicht mehr funktioniert. Ne? Also so funktioniert Kommunikation, so funktioniert Earn nicht mehr. So können wir überhaupt nicht mehr arbeiten und haben tatsächlich auch mit den Leuten, die dann gekommen sind, sehr bewusst auf eine breitere Ausbildung gesetzt. Ne? Also wir haben da nicht mehr die PR-Leute oder die Influencer-Leute geholt, sondern tatsächlich auch geguckt, dass die in der Ausbildung schon auch über den Tellerrand gucken. Ne? Die am Schluss hast du dann natürlich eine Lieblingsdisziplin, wo du dich dann auch drauf fokussierst. Aber dieses Verständnis ganz stark geschärft und dann haben wir auch einfach die Arbeitsprozesse ganz anders aufgesetzt und aufgelöst und arbeiten tatsächlich jetzt bei Kunden eher mit Kernteams, wo dann wirklich flexibel die ganzen Kompetenzen reinkommen, damit wir sie überhaupt den Kunden anbieten können. Ne? Sonst wären ja die Kundenteams riesig. Ja. Also das sind alles so Themen, da hat sich tatsächlich auch strukturell und in den Arbeitsprozessen mussten wir wirklich umdenken, also nicht mehr in festen bestehenden Teams, sondern ein Fix-Team, ein Flex-Team nennen wir das immer so, dann kommen die Kompetenzen dazu. Und letztendlich haben wir diesen Dreiklang aufgelöst und arbeiten jetzt, du hast das gerade erzählt, ne, unter Echo mit den 5 Cs. Ne? Und das, da können dann die Leute, haben dann Spezialgebiete, die sie besetzen, aber haben meistens 2 oder 3 davon. Also jetzt sehr konkret Content Creator, Community, Culture und Connection, das ist unser Event-Teil, das sind die 5 Cs. Und dann gibt es dann den Creator-Spezialisten, aber der tatsächlich auch viel im Connection-Bereich gemacht hat und so weiter. Also da findet dann auch dort schon die Verzahnung vom Setup statt.
Also ich glaube, es war schon wichtig, dass die inhaltlichen Kompetenzen, die sind ja nicht neu. Mhm. Beispielsweise Influencer-Marketing ist historisch gesehen in Deutschland eine PR-Disziplin. Ne? Die ersten Influencer hießen noch nicht Influencer, die hießen Blogger und die wurden 2007, 2008 auf Pressekonferenzen einfach mit eingeladen und man hat den PR-Pakete geschickt und die haben damals da noch irgendwie kostenlos Content auf YouTube veröffentlicht. Niemand wusste genau, was damit passiert. Ne, aber die wurden erstmal wie Journalisten behandelt, und deswegen hängen auch teilweise Influencer-Etats noch in, sofern es sie noch gibt, in so PR-Departments in Deutschland. Die sind irgendwann mit einem kurzen Zwischenstopp im Marketing jetzt in die Media gewandelt, aber da kommen die ursprünglich her und deswegen können wir das auch. Ne? Wir haben 2018 auf der South By unser erstes eigenes Influencer-Tool gelauncht. Ne? Das war schon alles da. Was sich geändert hat durch diese Ansprechpartner ist, dass wir auf Kundenseite, dass wir lernen mussten, deren Sprache zu sprechen in Bezug auf, wie Briefing-Prozesse passieren, wie überhaupt Kommunikation exekutiert wird, zum Beispiel auch in Bezug auf KPIs. Und Wir haben früher immer gesagt, wir sind eine Kommunikationsberatung, wir lösen kommunikative Probleme. Es reicht jetzt nicht mehr. Kunden kommen zu uns mit Business-Problemen und wir müssen jetzt aufgestellt sein, auch diese zu lösen. Und das ist eine gar nicht so sehr ein inhaltlicher Shift, sondern eher ein strategischer, ein prozessualer, wie wir die Sachen verpacken, die wir können und natürlich auch weiterdenken und in größere Setups mit anderen Agenturen integrieren.
Das finde ich ist auch nochmal ein gutes Stichwort, dieses in größere Setups. Also ist es von eurer DNA immer noch so, dass ihr beispielsweise mit Kreativagenturen, also innerhalb eures Networks ist es ja Saatchi und Saatchi oder auch anderen, mit denen ihr partnert auf euren Bestandskunden, dann zusammensitzt? Oder ist es so, dass sich die Etats auch verschieben, dadurch, dass sehr viel Social First, also wir sind zwar bei Earned First, aber auch Social First natürlich in aller Munde ist, die Social Media Plattform eine der zentralen Abspielorte von Kommunikation sind, dass sich die Etats möglicherweise auch dahin verschieben, dass ihr häufig in einer Lead-Rolle seid in eurem 5C-Setup? Oder wie findet ihr euch auch in der Realität wieder am Tisch?
In der Realität ist es durchaus so, dass die Kreativagenturen berechtigterweise ihre Rolle als Lead-Agentur behalten. Das sind sowohl Saatchi und Leo bei uns im Netzwerk als auch beim großen Etat, wo wir mit Ogilvy zusammenarbeiten. Und das arbeiten wir sehr, sehr partnerschaftlich und freuen uns einfach jetzt, dass wir direkt in der Konzeption mit dabei sein dürfen und unsere Gedanken zu Thema Relevanz und Earned damit reingeben dürfen. Den Kreativagenturen wird da, glaube ich, auch zu Teilen berechtigterweise im Punkto Markenführung noch ein bisschen mehr zugetraut. Aber es gibt eine wachsende Anzahl von Kunden, bei denen wir in den Lead gehen, aufgrund der Zielgruppenbedürfnisse, aufgrund auch vielleicht der internen Setups und der Art von Agentur, die brauchen. Eben kein großer Kreativtanker, sondern eher ein Speedboat, was auf Kampagnenbasis die Probleme löst, sehr gut in der Orchestrierung ist, eine globale Idee auch nach Deutschland bringen kann und hier prüfen kann, wie kriegen wir die jetzt relevant gedreht. Das kommt immer mehr und wir freuen uns natürlich darüber.
Und sag mal, die Denkweise, wir haben es ja vorhin kurz angeschnitten, ne? Man kommt mehr und mehr weg davon, dass die Kreativ, also erstmal war es ja früher so, Mediaagentur hat einen Plan gemacht, bevor die Kreativagentur wusste, was das Konzept ist, dann hat die Kreativagentur eine Big Idea entwickelt und ganz zum Schluss hieß es, ey, können wir das PR-seitig noch amplifizieren und kennt jemand noch drei Influencer, die wir noch hinten ranflanschen können, ja, also jetzt mal ganz salopp formuliert. Ja. Ihr habt gesagt, mehr und mehr dreht es sich, ihr seid von Anfang an mit am Tisch, die Media glücklicherweise auch gemeinsam mit der Kreativagentur und euch. Wie würdet ihr so einen Prozess heute beschreiben? Also angefangen beim Briefing, gibt das Briefing häufig schon vor in gewisser Weise, dass es völlig selbstverständlich ist, dass ihr mit am Tisch sitzt? Ist das was, was sich eigentlich erst ergibt? Klärt sich dadurch auch die Frage, wer hat hier eigentlich den Hut auf und orchestriert sozusagen die Partner? Also wie ist im Moment so euer Prozess oder die Wahrnehmung auch der Veränderung in den Prozessschritten?
Also es verändert sich auf jeden Fall noch nicht überall, dass die Briefings für alle Agenturen gleichzeitig losgetreten werden. Aber wir merken schon, dass es immer mehr dazu kommt und dass tatsächlich auch einfach Unternehmen merken, dass sie das so tun müssen, dass sie einfach sehr klar am Anfang sagen müssen, das wollen sie erreichen, da wollen sie hin und diese Kanäle sind da einfach wichtig und dass dann auch definiert ist, wer von Anfang an da mitgebrieft wird. Und da ist einfach wir mit Earned, das merken wir einfach immer stärker, werden wir damit eingeplant und werden das tatsächlich auch bekommen, das in den Briefings. Aber es ist auch, also man muss schon auch realistisch bleiben, es ist noch nicht überall so angekommen. Ich würde sagen, bei den Hälften der Kunden, bei den großen Kunden findet das vor allem schon eher statt. Und es ist aber auch ein Prozess, dass man das immer wieder weiter verfeinert, die Briefings, nochmal guckt, wie man da Stellschrauben verändert, weil wir schon auch merken, dass es nicht immer alles ideal von Anfang an, ne, so funktioniert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das dahin dreht und ich würde sagen, die Hälfte unserer Kunden machen das jetzt auch schon.
Genau. Und die, bei denen unsere Begriffe nicht initial im Briefing mit drinstehen, da muss man tatsächlich sagen, dass es am ehesten noch die Mediaagenturen sind, die uns mit reinholen. Ja. Weil die natürlich in ihrer strategischen Planung sehen, wo sie die Gaps haben und dann auch oft aus einem Effectiveness-Denken sagen, okay, das kriegen wir so nicht gelöst. Wenn nicht jeder Euro nur härter, sondern vielleicht auch smarter arbeiten muss, dann ist, was in Non-Working Earns zu schieben, natürlich immer ein gewisses Risiko, aber es nicht zu tun ist, oft größer. Ne? Dann habe ich den höchsten Mediadruck, die krassesten Reichweiten, die ich mir vorstellen kann. Aber wenn es einfach dann nur eine TVC ist, die jemand auf TikTok hochgeladen hat mit 2 Kommentaren oder im besten Fall noch, Kommentare werden ausgeschaltet, kann man es vielleicht auch lassen. So. Und dann ist es natürlich cool, wenn wir rechtzeitig mit reingeholt werden und einfach unsere Gedanken mit da lassen dürfen.
Was ich auch interessant finde, dass sehr häufig, wenn man als Agentur das Budget auf Kundenseite klärt und auch mal hinterfragt, dann ist es so Agenturhonorar X und Media Y. Und dann, okay, aber Influencer sind im Media-Budget, oder? Ja, ja. Also das immer nochmal, und das ist tatsächlich, hat sich noch nicht überall durchgesetzt, dass alle Kunden das gleichermaßen, wie du sagst, als ein Media-Bestandteil verstehen. Ja. Weil als Kreativagentur denkst du dann so, Moment, ja, wir müssen ja trotzdem die ganzen Assets brauchen, die Idee, die Assets und all das. Und für Mediaagenturen ist ja tatsächlich so, wie du sagst, ist es eins von mehreren Vehikeln, ein zentrales, letztlich auch die Wirkung der Werbung, die geschaltet wird, sicherzustellen.
Ja, so.
Und deswegen finde ich es interessant, du sagtest, glaube ich, auch eingangs, dass Mediaagenturen in Teilen auch Influencer-Marketing selber anbieten.
Das ist, ich meine, also die Budgets wandeln in die, oder die Influencer-Budgets wandeln in die Media-Etats. Und da gibt es natürlich große Bestrebungen, die natürlich auch selbst bei sich zu behalten und nicht weiter rauszugeben. Deutschland ist im Vergleich einer der teuersten Märkte global fürs Thema Influencer-Marketing, einfach aufgrund der hohen Professionalisierung und der vielen Managements, die es in Deutschland gibt. Da bleiben halt immer mindestens 20% hängen, manchmal mehr. Und dann brauchst du entweder ein Volumen über den Markt hinweg, um das irgendwie gedrückt zu bekommen, oder andere smarte Ansätze, wie du es effektiv bekommst. Da haben wir natürlich jetzt so ein bisschen den Vorteil innerhalb des Publicis-Netzwerks in Deutschland, dass wir sehr eng sind mit unseren Schwesteragenturen im Bereich Media und diese integrierten Earn-Setups bauen können, wo deren Paid-Power ganz, ganz stark zur Skalierung beiträgt, die auch wahnsinnig gut in der Orchestrierung von diesen ganzen Themen sind, aber wir unsere Relevanzebene mit dazu addieren können, und das funktioniert für viele, viele Kunden sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, ich finde so, kürzlich hatte ich einen Media-CEO hier sitzen im Podcast, und der hat eben auch gesagt, naja, eigentlich sind ja Media-Agenturen sehr KPI- und Tech-driven. Mhm. Und umso interessanter ist ja dann auch dieses Feld des Influencer-Marketings, weil es erstmal originär überhaupt nicht zu dem passt, was die bisher gemacht haben, ne? Weil es ja um diese Wer passt wie zur Brand, dann geht es um den Kontakt, dann geht es um diese Frage, bis wohin geht unser Konzept, ab wann übernehmen die sozusagen, wie viel Freiheit lässt man, das ist ja eine ganz andere Form des Business.
Total.
Also ich verstehe, ist ein Teil ihrer Wertschöpfung, aber möglicherweise nicht das, was sozusagen eins zu eins auch zum Ursprung, zur Herkunft
ist. Es passt auch ganz oft nicht zu ihren Prozessen. Ne? Es ist einfach teilweise auch ein People-Business, was wir uns teilweise anhören müssen von Influencern, die nicht posten können, weil sie verschlafen haben oder denen dann last minute aufgefallen ist, dass das Produkt nicht vegan ist. Ne? Das ist natürlich nichts, das ist nicht irgendwie ein Line-Item in einem Dropdown, das klickst du und dann ist es da. Das ist ein richtig, richtig krasses People-Business, was auch oft mit Vertrauen zu tun hat, sowohl dem Kunden gegenüber, dem du erklären musst, das ist ein Meme, das funktioniert innerhalb der Community des Influencers, lass den mal machen, so kriegen wir einen Trend gesetzt. Und auch umgekehrt dem Influencer zu sagen, pass mal auf, lass uns mal ein paar Meter mit dem Kunden zusammen gehen, wir bewegen uns in die Richtung. Wenn das jetzt gut funktioniert, hast du beim nächsten Mal mehr Freiheit. Also es ist eine sehr moderierendere Rolle zwischen diesen ganzen involvierten Parteien, und das ist Handarbeit.
Glaube ich sofort, ja. Also weiß ich auch, was ich erlebe. Aber was ich noch interessant finde, wir sprachen eben von der Veränderung hin zum Earn-First-Mindset. Und ihr habt ja gesagt, zu Recht sind Kreativagenturen sehr häufig noch in der Lead-Rolle, weil sie die Marke sehr gut kennen, weil sie in großen Ideen und Konzepten denken. Und gleichzeitig ist das ja zumindest, also die haben sich auch alle weiterentwickelt, aber es ist ja immer noch eine sehr, kampagnenorientierte Denke, die in vielen Kreativagenturen da ist. Wie merkt ihr das im Prozess und im Ringen miteinander um die Idee? Also ist es immer noch so, man sitzt zwar am Tisch, aber dann hat die Kreativagentur, irgendeiner muss ja mal anfangen mit einem Aufschlag. Also, oder ist es dann schon ein von vornherein integriert zusammengestelltes Team, was auch zusammen ausdenkt und konzipiert? Oder merkt ihr da noch ein Nebeneinander her? Manchmal schickt man vielleicht sogar zwei Ansätze ins Rennen und sagt, lass mal gucken, welcher jetzt besser in der Präsentation punktet. Also, wie schafft man das? Weil ich finde, wir sind jetzt im Social Game mittlerweile so weit, dass das ja immer besser gelingt in den Agenturen. Früher war nämlich das sozusagen das Anhängsel. Waren nochmal ein paar lustige Social Assets hinten raus oder eine Sonderidee für einen Pitch. Wir bauen nochmal eine Sonderidee. Das war ja so der Klassiker. Und mittlerweile, und es ist übrigens auch so, dass die Kreativen früher ja keine Social-Kreativen sein wollten, weil das immer gefühlt Kreative zweiter Klasse war.
Voll.
das hat sich total gewandelt.
Yeah.
Ja. Das ist nicht mehr so. Ja. Und auch da finde ich eben interessant, Ähnliches ist ja wahrscheinlich auch im Earned-Bereich festzustellen. Wenn man sonst immer hinten rausgeguckt hat, dass nochmal irgendwie eine Mitteilung gemacht wurde oder nochmal ein Influencer gebucht wurde und plötzlich wandert man ja in der Wertschöpfung einfach weiter nach vorne und ist möglicherweise sogar Taktgeber.
Ich glaube, von Taktgeber würde ich noch nicht sprechen. Das ist wirklich nur ein Prozess, der sich da gerade entfaltet. Wir haben das immer häufiger, dass es wirklich komplett integriert gemacht wird, dass wir zu Hot Houses mit eingeladen werden, dass wir wirklich gemeinsam Ideen entwickeln. Das sind oft in meiner Wahrnehmung auch die besten, teilweise auch von der Performance her. Es war auch total legitim, dass eine etablierte und gut aufgestellte Lead-Agentur, die die Marke gut kennt und der Kunde auch die Führung zutraut, uns unterschiedliche Routen zeigt und wir sagen, wir sehen da Earn-Potenzial, da eher weniger, da sehen wir vielleicht ein Risiko, also dass wir einfach da so beraten mit reingehen, das ist ja auch was in unserer DNA ist. Und was wir wirklich noch, was wir sehr, sehr selten haben, aber was durchaus schon noch immer gibt, ist so der beleidigte CD, der seine Idee ganz toll findet und wenn du sagst, ja, kannst du auf jeden Fall machen, kannst du schalten, aber es gibt kein Engagement oder da wird niemand drüber schreiben. Wir packen das dann netter und strategischer, aber vom Prinzip her gibt es ja einfach dann oft schon so gekränkte Egos, weil man sagt, das ist bestimmt eine gute Idee, aber sie wird keinen Dialog auslösen. Da werden Leute nicht, keine Ahnung, freiwillig 1000 UGC-Pieces kreieren, weil sie es so witzig finden. Ne? Und ich glaube, das kommt aber immer mehr, dass die Setups eben so gebaut werden, dass wir gar nicht mehr in diese Sackgasse kommen, sondern dass wir so rechtzeitig mit dabei sind, dass vielleicht auch schon mal Springboards so geschrieben werden, dass wir sagen, okay, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, dass es in den von uns erwarteten Feldern auch funktioniert. Ja.
Wie stellt ihr denn sicher, was eine Wirkung hat? Also wie kommt ihr auf Ideen oder irgendwie, dass ihr sagt, pass auf, durch diese Ansätze wird ein Dialog ausgelöst? Ist das, weil ihr datenbasiert mit euren Tools eben auch Trends oder die jeweiligen Communities oder möglicherweise auch die Zielgruppen, die man ja nicht immer mehr Zielgruppen nennt, manchmal nennt man sie Need States, das verändert sich ja auch immer wieder, aber wie leuchtet ihr da rein? Wie ist euer Blick und eure strategische Analyse auch, bevor ihr dann in die konkreten Ausarbeitungen geht?
Also auf der einen Seite bringen wir einfach wahnsinnig viel Erfahrung in den Bereich Earned mit und können da auch vieles schon erkennen und verstehen, wenn wir das präsentiert bekommen, ne? Wenn wir jetzt von Kreativagenturen oder so sprechen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist natürlich ein ganz, ganz riesen Thema, dass wir uns Trends genau angucken, dass wir uns angucken, was gesellschaftliche Strömungen sind, was da passiert und dann arbeiten wir tatsächlich in so einer Art Newsdesk-Logik. Das kommt ja auch so ein bisschen aus dieser PR-DNA heraus. Wir haben letztendlich Tools, mit denen wir Social Listening Tools, also diverseste Tools, mit denen wir uns angucken, was passiert da draußen, was passiert im Web, was passiert aber generell auch in gesellschaftlichen Kontext. Das fließt dann letztendlich zusammen und dann haben wir aber neben der Tool oder dem Tech-Deck natürlich auch Human Intelligence und wir sind auch der festen Überzeugung, dass das extremst wichtig ist, weil die können letztendlich dann so ein Stück weit das angucken, was in diesem Desk zusammenläuft und so ein Stück weit auch das Orchestrieren, auch moderieren, sich angucken, was einstufen und einschätzen, was relevant ist und das oftmals dann auch schon durch so eine Brand Brille, ne? Also, dass die dann schon gucken, für welchen Kunden könnte das passen, wo sind gerade Strömungen zu sehen, die vielleicht auch für mehrere Kunden relevant sind, wo muss man vielleicht auch aufpassen, weil das ein Thema ist, was vielleicht auch eine Kampagne betreffen könnte. Also, das ist tatsächlich, wir arbeiten da wir nennen das auch Newsdecks, das letztendlich, da kommt alles reingeflossen und dann haben wir ein Team, die das mit Trend Scouts sich das angucken, den kulturellen Kontext setzen. Und das funktioniert tatsächlich total gut. Das schätzen die Kunden auch total, weil sie dann schon etwas, also manche wollen es gar nicht kuratiert haben, ne? Die wollen tatsächlich total offen alle Trends und alles wiedergespiegelt bekommen, was wir so sehen. Aber tatsächlich schon viele Marken und Unternehmen einfach schätzen, dass wir es auch schon ein Stück weit kuratieren, gucken, was für sie relevant sein kann. Und geben das denen weiter. Mhm. Im besten Fall machen wir auch schon Aktivierungsideen und setzen es um. Aber wir arbeiten da auch in diversen Konstellationen, dass wir es reingeben mit anderen Agenturen zusammen, uns das angucken und das dann dort evaluiert wird.
Und was wir zu dieser internen Expertenebene und den Tools oft und gerne mit dazu erwähnen, ist tatsächlich so eine externe Board- oder Panel-Logik. Das klingt jetzt total banal, aber einfach durch die Kontakte einfach mal bei einem Medium anzurufen, ja, bei der Brigitte anzurufen, sagen, hey, ein Food-Trend in dem Bereich, geht da bei euch dieses Jahr noch was? Oder was macht ihr zu Wiesen? Wofür ist da Raum? Das ist was wir häufig machen, also wirklich einfach mit Journalisten sprechen, gibt es da Resonanzräume, passt euch das in die Planung rein mit der Marke, funktioniert das irgendwie für euch, ist das gar kein Thema, das einfach cross zu checken, neben den eh schon bekannten Themenplänen, die wir jedes Jahr screenen und darauf Kommunikationsplanung für die Kunden machen, wirklich der direkte Anruf, funktioniert das für dich, ist total wichtig. Das machen wir auch mit Influencern, oft auch in Konzeptionsphasen, machen wir sogenannte Creator Days, bei denen wir schon relativ weit gedrungene Ideen mit Influencern aus unterschiedlichen Segmenten spiegeln und erstmal gucken, glaubt ihr, das resoniert bei euren Communities? Was haben die da für Fragen dazu? Und wie könnte Content bei euch aussehen? Da kommen unfassbar spannende Sachen raus. Ein großer Home-Appliance-Kunde, der bei einem neuen Handrührgerät einen ganz bestimmten Spin setzen wollte. Und die Creator haben das gesehen, weil sie heißt, total cool, sieht flashy aus. Aber wir können euch sagen, das Erste, was unsere Communities fragen werden, ist, wie viel Kilo Hefeteig? Da hat niemand dran gedacht. Aber diese Bug-Creator wussten das. Wurde die Kampagne nicht komplett umgeworfen, aber um diese Parts ergänzt. Und das machen wir immer öfter, Creator als Multiplikatoren schon ganz früh in die Konzeption mit reinzunehmen und die checken zu lassen, wie fühlt sich das an, funktioniert das auf Social, ist der Content vollständig, funktionieren die Botschaften, ist das zu viel und wie würden sie es bei sich weitererzählen, um darauf dann direkt in die Planung zu gehen, ist was, was sehr, sehr gut funktioniert.
Habt ihr feste Creator an Bord, die ihr auch exklusiv managt oder ist es im Prinzip so, dass egal für welche Idee, für welche Community ihr einfach, ich sag mal, all die Creator screent, die theoretisch jeder screenen kann, um den oder die bestmögliche rauszusuchen?
Das ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Wir haben da immer wieder rumüberlegt. Wir haben unsere Datenbank mit mehreren tausend Creatoren, die da bei uns angelegt sind, auf die wir schnellen Zugriff haben, aber wir wollen unseren Kunden ermöglichen, theoretisch alles im Markt in die Kampagne addieren zu können, was Sinn macht. Und ob das dann ein Medium mit seinen Social-Kanälen ist, 100 Nano-Creator oder zwei ganz große, das entscheiden wir gemeinsam strategisch mit dem Kunden, was am besten funktioniert, und wollen dem nichts vorwegnehmen. However, wir haben natürlich ein 25-köpfiges Influencer-Team. Wenn du bei denen in deren iPhones auf WhatsApp guckst, die haben natürlich unter den ersten 5 Kontakten große Creator, wo wir natürlich auch mal schnell anrufen können. Wir brauchen jetzt ganz kurzfristig noch ein Asset. Würde das für dich funktionieren? Also dieser direkte Zugriff und Austausch, da haben wir natürlich schon so ein bisschen gelernte Pfade, wo wir sagen, okay, wir haben da schon ein paar Leute, von denen wissen wir, die funktionieren 100%, die holen wir jetzt auf jeden Fall mit drauf. Aber strategisch wollen wir uns die Offenheit bewahren, dem Kunden jede Third Party angedeihen lassen zu können, die er braucht, und dann nicht das irgendwie auf 100 Leute uns zu limitieren, die dann abverkaufen müssen.
Mhm. Ja, finde ich auch absolut sinnvoll. Ne? Man hätte ja auch nicht das Gefühl, oder andersrum, man hätte das Gefühl, es ist ein bisschen von der Stange und nicht so tailor-made, wie es dann die Marke und die Situation auch mit dem Thema erheucht. Ja. Was sind für euch relevante Infos zu Creatorn? Worauf achtet ihr? Also ist es, weiß nicht, früher war es ja bei Influencern Reichweite. Davon sind wir ja wahrscheinlich einigermaßen weg. Das ist ja auch, oder?
Ja, voll. Die Publicis Group hat letztes Jahr auf globaler Ebene Captivate gekauft. Das ist eine Plattform, mit der wir analysieren. Und tatsächlich waren es früher nicht Reichweite. Es ist leider in teilweise immer noch die Follower, wo auch ein CMO mal gerne drauf kommt und sagt, ja, 2 Millionen, das ist ja ganz, ganz toll. Dass hinter großen deutschen Creator mit teilweise über 1 Million Follower teilweise nur so, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Views auf eine Story stehen, da achtet niemand drauf. Das heißt, auf Actual Reach, wie viel erreicht diese Person mit einer Story oder mit einem Reel zu gucken, das ist schon ziemlich gut. Also das verrät einem schon ziemlich viel. Ist im Endeffekt aber genau wie ein Like heute eigentlich nur eine Vanity-Metric. Das heißt, das, wo wir richtig drauf gucken und wo es wirklich spannend wird, sind entweder so High-Intent-Metriken, das ist ein Kommentar, das ist ein Share, das ist ein Save, gerade wenn ich jetzt wieder im Bereich Food bin, ne, sagt mir das total viel, wenn sich jemand das Rezept mit meinem Käse abspeichert, dass der das wahrscheinlich auch nachkauft im Supermarkt, den Käse, und das damit nachguckt. Also das ist super aufschlussreich und tatsächlich, besonders wenn wir auf TikTok gucken, wenn wir jetzt Meta sprechen wollen, VTR oder halt, wie weit wird ein Content-Piece geguckt? Das ist ja das innere Interesse der Plattform, Menschen möglichst lang draufzuhalten. Deswegen ist ein Content-Piece, was eine Person möglichst lange auf einer Plattform bindet, das, was am besten daraus hinten performt. Und daher gucken wir da ganz stark drauf, gerade bei Assets, wo einfach auf unserer Machart heraus die Marke und das Produkt vielleicht nicht in den ersten 3 Sekunden vorkommen, sondern eher so 8, 9, 10. Das ist dann wirklich spannend zu gucken, wie viele Menschen sehen das dann tatsächlich, dann in die Kommentare reinzugucken, wer fragt nach, wie viele produktbezogene Kommentare habe ich, wie ist das Sentiment im Allgemeinen und was passiert dann da hinten raus. Und da sind natürlich dann auch integrierte Setups mit Mediaagenturen, die einem das helfen zu messen, im Zweifelsfall sogar zu gucken, wie wirkt sich das irgendwie auf Brand Health Metrics aus. Dann wird es richtig spannend. Also wir gucken wirklich Natürlich auf diese ganzen Stufen vorher, ne? Wie ist die Audience des Influencers, wie weiblich, wie männlich, wie alt. Das gibt einem viel Aufschluss, aber eigentlich ist das die Performance des einzelnen Content-Pieces für eine Marke, die wirklich sagt, der Creator hat funktioniert oder auch nicht.
Und all diese Informationen zu den Creatern, saugt ihr das sozusagen von den Social-Media-Plattformen über unterschiedliche Schnittstellen und euren Analysen ab? Also all das, was frei verfügbar ist, klar, wenn ihr die Accounts eurer Kunden managt, habt ihr nochmal Zugriff auf mehr Daten als die öffentlich verfügbaren. Aber im Prinzip kann man all diese Informationen zu anderen Creatern, zu Wettbewerbern der Marken, die ihr betreut, heute abgreifen.
Die kann man abgreifen, da gibt es unterschiedliche Tools für. Ich glaube, unseres ist das Beste, aber so, also grundsätzlich funktionieren die alle auf eine gewisse Art und Weise ähnlich. Die Datenqualität und Tiefe ist eine andere. Gerade spannend, wenn es um wieder dieses Thema Brand Safety geht. Wie wird da gescored? Wie wird was bewertet? Was steht da für eine Haltung dahinter? Ich bin so ein bisschen skeptisch. Gibt ja auch einige Plattformen, die dann da noch eigene KPIs auf den Markt werfen und sich so ein bisschen abheben wollen, auch die Kunden in einem gewissen Maße abhängig machen. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber es hilft einem natürlich vorher mal reinzugucken, was hat die Audience des Creators für Affinities, passt das grundsätzlich zu meinem Kunden, hängen die stark an den Wettbewerber dran. Also da gibt es schon viele Datenpunkte, die man sich angucken kann und die insgesamt, gar nicht so sehr beim einzelnen Influencer, aber bei dem gesamten Setup, was ich dann für einen Kunden brauche, aufschlussreich sind.
Ja. Habt ihr das Gefühl, dass sich das Creator-Business gerade nochmal verändert? Also ich finde so, was ich so feststelle, ist auf der einen Seite gibt es die Art von Creatern, die halt, weiß ich nicht, ihr eigenes millionenschweres Business mit Pizza aufbauen oder anderen Sachen, Kosmetik, was auch immer. Und dann wiederum am anderen Ende sind die Creator, die möglicherweise massiv durch AI und AI-Creator-Content bedroht werden und irgendwo dazwischen ganz viel anderes. Also ist da wieder eine Bewegung, eine Dynamik drin, die das Kräftespiel ein bisschen verändert?
Ich glaube, da ist immer eine starke Dynamik drin, seit es das in Deutschland gibt. Und du siehst es auch immer wieder so ein bisschen, jedes Jahr wird in irgendwelchen Trendreports gesagt, jetzt aber Mikroinfluencer oder jetzt aber Nanoinfluencer. Das sind immer so ein bisschen dieselben Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Es hängt, glaube ich, ganz stark mit den grundsätzlichen Entwicklungen auf den Plattformen zu tun, denen die Creator ja in einem gewissen Maß unterworfen sind. Da jetzt irgendwie so Megatrends abzuzeichnen, finde ich, bin ich immer so sehr vorsichtig. Ich persönlich habe keine Angst vor dem großen AI-Slop. Ich sehe das in Deutschland als jetzt nicht, dass das die Creator-Landschaft fundamental umwirft. Da geht es ja wirklich einfach nur um sehr, sehr persönliche Beziehungen, Austausch. Die Communities, die am besten funktionieren, sind auch die, die einfach stark an der Person des Creators hängen. Und da kann künstlich generierter Content jetzt nicht so groß reinwirken. Das hat an der UGC-Seite der Themen sieht das nochmal ganz anders aus. Ne? Da können Marken durchaus, glaube ich, Sachen günstiger, ein bisschen mehr polished und ein bisschen steuerbarer haben, als sie es mit so kleinen Leuten und auch mit weniger Handling-Aufwand agenturseitig.
Weil es da nicht um die reale Geschichte dahinter
geht. Ganz genau. Ne? Da geht es darum, wie es, also gerade bei so TikTok-Shop-Content, muss das Produkt halt irgendwie gut zu sehen sein. Und wenn ich dann irgendwie noch einen catchy AI-Song drunter habe, den Leute lustig finden, kann das manchmal besser funktionieren als jemand, ein echter Mensch, der das in einem echten Haus
funktioniert hat. Wir hatten das tatsächlich gerade für einen Kunden aus dem Modebereich. Da ging es auch um die Frage, die erstellen Contents, wir erstellen Contents. Man durfte alles machen. Wir durften AI rauf und runter benutzen. Wir durften uns die Assets selber überlegen, die Themen, die Produkte, es war alles frei. Also das unsere Kreation hat gesagt, ernsthaft jetzt? Geil. So einmal mal so. Und was total interessant war als Finding, dass die Dinge, auf denen AI drauf waren, die Shop-Conversion besser funktioniert haben. Aha. Das fand ich echt krass. Und witzigerweise auch die Sachen, über die man sich so ganz viel Gedanken gemacht hatte und ganz liebevoll, das machen wir noch so und das und die kompliziertesten Sachen, die haben nicht so stark gepunktet wie das, was du eben gesagt hast, ein Trend aufgegriffen, der draußen läuft, eins zu eins gemacht, lustige Musik drunter oder irgendwas drauf und dann ab in den Shop.
War das TikTok-Shop oder der?
Der eigene Shop, Plattform. Ja. Und natürlich hat mich das zunächst ein bisschen traurig gestimmt, weil natürlich leben wir von der Originalität und dem besonderen Ding, aber wahrscheinlich sind es diese kleinen Sachen und gerade bei Mode diese typischen Dinger, Dress up for bla bla bla, was du dann alles so als Trends hast, die einfach sehr schnell funktionieren. Da geht es nicht um die Frage, was ist die Persönlichkeit dahinter? Ja, und Das musste ich nur eben gerade dran denken, wo du auch gesagt hast, naja, das Creator-Business lebt ja von persönlichen Beziehungen. Ja. Und da sind wir ja auch wieder beim Storytelling. Ne? Ja. Also die Menschen folgen ja den Menschen, weil sie so interessant finden, das macht den Mensch dahinter aus. Es ist ja nicht nur das, weiß ich nicht, von früher, Maddie Morrison macht Yoga. Mhm. Aber ich finde natürlich auch interessant, ach, das ist der Hund von Maddie und das ist der Freund und ja. das ist das und das und das. Ja. Und schon spielt das drumherum eine größere Rolle, weil das die Geschichte ist, die die Menschen eigentlich auch wissen.
Ja, und das ist die Lebenswelt, die sie kennen, die spricht ja Sprache und so weiter. Ne? Also das ist ja das, was das ausmacht.
Gibt es bei den 5 Cs Sachen, die ein besonders oder Bereiche, die ein besonders starkes Wachstum haben, wo ihr merkt, boah, hier geht's ja ab wie Schmidts Katze? Du lächelst.
Julia. Tatsächlich haben wir gemerkt, dass das Thema Connection, also Events nochmal extremst losgegangen ist. Wir dachten nach Corona, das ist ja komplett durch. Mhm. Das hat dann so ein Revival erlebt und dann dachten wir, okay, das ist eine Welle, aber das ist tatsächlich nochmal nach oben skaliert. Und wir merken einfach, dass das Thema ist, was angefragt wird. Wir machen das in allen Größenordnungen. Wir machen das ganz viel auch, um Content-Production zu machen, Creator-Events, um tatsächlich Communities einzuladen. Also tatsächlich werden diese Events und das Thema Connection, Real-Life-Connection, der Ort, wo wir ganz viel zusammenführen, auch von unseren 5 Cs, das dort inszenieren und tatsächlich das die Sachen zum Leben erwecken. Und deswegen hat es tatsächlich eine riesen Dynamik in dem Bereich bekommen und hat aber uns auch in dem Setup eine extrem große Wichtigkeit bekommen.
Und sind das typischerweise dann frühere Event-Kompetenzen, die man in diesen Bereich einbringt? Oder worauf kommt es dann an?
Ich glaube tatsächlich, es kommt sehr stark auf die Orchestrierung drauf an. Dass man die Kompetenz der Orchestrierung hat und diese ganzen 5 Cs zusammenführen kann, diese Dinge dann vereint in einem Event. Wir arbeiten, also wir haben keine eigene Eventabteilung. Wir arbeiten tatsächlich auch immer mit Dienstleistern im Eventbereich zusammen. Das, was wir mitbringen, ist einfach das Know-how. Wir können das denken, wir können das aktivieren, wir können wissen, für welche Kanäle wir was da machen können, wie wir das auch effizient und gut durchsteuern können und letztendlich das meiste rausholen dann bei so einem Event. Und wir können einfach, und ich glaube, das ist wirklich das, was wir auch als Mehrwert mitbringen und was wir, glaube ich, wo ich auch glaube, dass wir als Event, als Agentur auch weiterhin mit Geld verdienen werden, ist einfach dieses Thema Orchestrierung und zu wissen, wann, wie, wo wir Dinge produzieren, ausspielen, nutzen, welche Trends wir nutzen können und so weiter.
Könnt ihr ein Beispiel sagen für so ein Event, irgendwas, wo ihr sagt, also muss jetzt nicht super aktuelles oder geheimes sein, sondern einfach wo an dessen Beispiel ihr auch mal anschaulich zeigen könnt, so greifen die Dinge ineinander? Also
jetzt du.
Ich würde mit dem Kosmetik, also so, finde ich ein ganz spannendes Beispiel, was relativ anschaulich zeigt, wie wichtig die redaktionelle Planung bei diesen Events ist. Großer Kosmetikkunde launcht ein neues Kombi-Produkt zusammen mit einem Influencer. Kannst dir vorstellen, ist lang geplant, das Ding muss entwickelt werden, da wurde die Community eingebunden, der Creator natürlich, das Datum steht auch schon ganz lange, aber zu dem konkreten Zeitpunkt, zu dem es passiert, da können wir uns ja nicht auf ein Thema und eine Location verlassen, die ein Jahr vorher in der Strategieplanung festgelegt wurde. Das heißt, da sitzen unsere Trendscouts da und sagen, ah, okay, jetzt gerade ist dieses Thema Coffee-Rave, Sober-Party ganz, ganz groß. Plus, wir kennen den heißesten Matcha-Laden in Köln und wir haben einen tollen Medienpartner. Und daraus puzzelt sich dann für ein lang geplantes Event kurzfristig der redaktionelle Rahmen außenrum, der dafür sorgt, dass die Menschen da vor Schlange stehen, ein Medium drüber schreibt, die Influencer wahnsinnig viel Content produzieren, weil dieses Thema, da ist ein DJ, da wird gefeiert, ist aber tagsüber, es gibt keinen Alkohol, es gibt wunderschönen Matcha, der farblich an das Produkt angelehnt ist. Das funktioniert dann alles zusammen und das heißt, es ist nicht irgendwie, es sind schon auch Events von der Machart her, die würde ich behaupten, vor 5 Jahren so noch nicht gab, aber die jetzt auch gar nicht mehr so ein Anlass sind für jetzt direkte Berichterstattungen in einem Content-Piece oder auch in der Redaktion drüber. Diese Events sind mehr eine Bühne geworden, weil wir inhaltlich ein Thema bespielen. Für denselben Kunden auch mal so ein riesen Sleepover gemacht. Alle Mädels mit Schlafmasken die ganze Nacht durch, Community mit eingeladen. Also da zu gucken, was sind so inhaltliche Themen, die im Feed funktionieren und die ich erzählen kann, ohne dass der Influencer sagen muss, übrigens, ich war auf einem Event von XY, sondern einfach eine Bühne zu bieten, auf denen die ihre Geschichten erzählen kann und wiederum Medium dann auch Marke und Produkt inszenieren kann. Das ist diese Redaktionskompetenz, die wir damit reinbringen.
Und das Spannende ist, dass man diese Bühnen ja auch schon langfristig planen kann. Das ist für Kunden ja auch total wichtig. Ne? Also das ne, die Abläufe sind ja auch in Unternehmen oftmals sehr langwierig und so weiter. Wenn man sagt, wir machen diese Bühne 4-mal im Jahr, in jedem Quartal, und das Thema setzen wir nur neu, aber das drumherum steht, dann kann man das sowohl budgetär als auch in der Themenplanung, als auch in der Produktlaunchplanung und so weiter super gut einfach berücksichtigen, einplanen. Aber wir können total aktuell trendbasiert einfach dann die Themen füllen. Und das ist ein Riesenunterschied, dass wir tatsächlich eher Bühnen bauen, wo ganz viel dann passiert, was auch abgesteckt ist, ob wir da noch eine Content-Produktion machen, ob wir noch eine Community einladen, was auch immer, ne, was die Zielsetzung letztendlich ist. Und die aber dann inhaltlich sehr spontan ausfüllen. Und das hat sich tatsächlich auch gedreht. Früher war ja ein Launch-Event und dann hat man ein Jahr lang geplant, wer da kommt und wie.
Und es war alles schon vorher.
Es war alles ewig lang festgelegt. Und ne, das so funktioniert das heute nicht mehr. Also das muss tatsächlich sehr aktuell funktionieren und stattfinden.
Und wenn ihr dann, eins der weiteren Cs ist ja Content, eben von diesen Bühnen, also das ist ein schönes Bild in seiner Doppeldeutigkeit, eben auch da, also dafür sorgt, dass vor Ort dann jede Menge Content produziert wird. Wie sorgt ihr dafür, vielleicht auch über eine Medienpartnerschaft, habt ihr eben gesagt, oder andere Wege, dass diese Inhalte, weil so ein Event ist ja immer ein Stück weit ja auch sehr exklusiv, ne? Weil es vor Ort erstmal nur ein gewisser Kreis an Menschen ist, die eingeladen sind, involviert sind, wie auch immer. Aber wie schafft ihr es dann, Stichwort, also wir haben gesagt, es geht um Relevanz, nicht mehr so sehr um Reichweite. Natürlich müssen wir sicherstellen, dass es auch ein paar Leute mitkriegen.
Absolut.
Also über welchen Weg geht ihr dann? Ist es dann am Schluss eher so wie früher, jetzt machen wir Earn drauf, zu sagen, hier haben wir Contents, jetzt machen wir Paid drauf?
Es kann funktionieren. Man kann natürlich einfach sagen, okay, wir haben vor Ort produziert und wir nehmen jetzt einfach Paid, um das hochzuskalieren. Viel spannender ist aber auch hier wieder auf die inhaltliche Ebene zu gehen. Julia hat vorher dieses Thema Trend-Based Communication angesprochen, was wir machen. Würde in dem Fall bedeuten, wir nehmen den Journalisten ein bisschen Arbeit ab. Das heißt, einfach nur eine Pressemitteilung zu verschicken, das ist jetzt passiert oder das wird passieren, schreibt keiner drüber. Wenn wir über das inhaltliche Thema nehmen und sagen, pass mal auf, hier haben wir folgenden Social-Trend, der geht auf TikTok total ab, hat aber noch niemand drüber geschrieben. Und hier haben wir beispielsweise einen Look, den kannst du mit dem Produkt unseres Kunden nachkreieren. Oder es gibt einen ganz bestimmten Ort, den wir dir jetzt irgendwie verraten und für dich kuratieren. Also diese inhaltliche Ebene damit reinzubringen. Und jetzt gar nicht so sehr, wir denken, also Moving-Content kann auch ein Ding sein. Du kannst aber auch wirklich in Editorial-Schrift-Content denken, um Themen aufzubereiten und dann an Medien zu geben. Kann aber natürlich auch mit Creatoren zusammen funktionieren, die das wiederum als Bühne nutzen. Also wir denken das wirklich sehr flexibel, je nachdem, wo das Thema landen soll.
Vielleicht schon fast zum Abschluss unserer gemeinsamen, es geht schnell. War wieder irre, finde ich auch. Finde ich nochmal interessant, wenn wir jetzt unsere ganze Markenarbeit und Markenkommunikation eben verändern, Schritt für Schritt, das Thema Earned wichtiger wird. Können wir vielleicht was von eurer Heritage lernen, wenn es um das Thema Erlösmodelle geht? Also ist es weniger stundenbasiert? Habt ihr andere, ich sag mal, Pricing-Ansätze, die ihr hinterlegt?
Also ich weiß nicht, ob man da von uns lernen kann, und wir haben schon stundenbasierte Modelle. Es gibt aber tatsächlich auch Paketmodelle, die wir anbieten, und letztendlich, also gerade im Experience-Bereich, dann gibt es gewisse Größenordnung, die wir dann letztendlich, was da contentmäßig drunter fällt, die wir anbieten. Bei unserem Trend-Radar oder diesem Newsdeck-Logik, da haben wir natürlich auch Pakete, die wir anbieten. Aber dass wir da jetzt Vorreiter in
manchmal Modellen. Man ist ja ohne es zu wissen. Deswegen, das, was für euch vielleicht ganz selbstverständlich ist, kann ja für manche nochmal ein Takeaway sein. Weil ich könnte mir vorstellen, durch dieses Kuratieren der Dinge, Orchestrieren, Zusammenstellen, bietet es sich natürlich schon an, in Paketen zu denken.
Total.
Weil bevor ich mir jetzt vorstelle, welcher Kunde will das nachher auseinander schlüsseln, irgendwie, wer jetzt wie viele Stunden wo was gemacht hat, sondern zu sagen, wir machen dir diese Bühne, das gehört alles dazu. Committet ihr euch auf einen gewissen Outcome? Das wäre nochmal interessant. Also was ist nachher, wenn es um Relevanz und Wirkung geht? Also könnt ihr, habt ihr so eine Art Predict-Model, dass ihr sagt, das und das ist in ähnlicher Art zu erwarten, wenn wir Earn First vorgehen? Weil aus Kampagnensicht haben wir ja solche Erfahrungswerte. Beispielsweise als Kreativagentur hat man jetzt nicht so viel Earned Erfahrungswerte. Also wie geht ihr da vor? Wie nähert ihr euch möglichen Zielen in der Kommunikation.
Vielleicht nochmal zu deiner vorherigen Frage, weil das möchte ich noch ergänzen. Was, glaube ich, bei uns in den Modellen immer sehr gut funktioniert, wir haben Paketpreise, die aber tatsächlich dann sehr individuell mit Baukästen dazu addiert werden, weil tatsächlich die A's, und das muss man wirklich sagen, sehr, sehr individuell sind. Und ich glaube, das ist etwas, was super gut funktioniert und was wir auch immer stärker machen. Aber das ist auch tatsächlich sehr kundenabhängig und wiederum auch sehr,
Das ist
und man muss letztendlich auch gucken, was am Ende des Tages der Ask ist. Ich glaube, das kann man auch nicht über alle 5 Cs gleichermaßen Maßen anwenden. Aber das würde ich sagen, ist vielleicht eine Tendenz, die wir momentan haben. So zweite was war
Kommunikationsziele, KPIs, wie gibt es eine Prediction oder einen Ansatz für das, was zu erreichen?
Das trauen wir uns durchaus zu, wenn wir ein Thema beleuchten, sagen, das hat das Potenzial, ein mediales Echo zu erzeugen, ja oder nein, und in welchen Höhen, da möchte ich einfach wissen, was in Deutschland grundsätzlich möglich ist. Da reißen wir uns schon so hin. Viel einfacher und viel konkreter können wir es im Bereich Influencer-Marketing machen. Ne? Da haben wir die CPMs pro Plattform gebenchmarkt. Wir wissen, welche Engagements Content organisch beziehungsweise paid amplifiziert erreichen kann. Das sind auch immer Spannungen, ne? Spannweiten, weil das so ein bisschen auch algorithmischen Schwankungen unterlegen ist und weil eine Werbekennzeichnung ja natürlich automatisch dafür sorgt, dass Content weniger performt. Aber da können wir relativ präzise sagen, was an Contentmenge, Contentqualität und hinten raus auch harten quantitativen KPIs mit Budgets zu erreichen ist. Und alles, was da grundsätzlich im digitalen Bereich passiert, also was wir mit Communities machen, was wir mit Content da ausgesteuert machen, das ist natürlich nochmal schärfer als das, was dem sehr volatilen Earned Markets im Bereich Print- und Online-Medien unterworfen ist.
Und habt ihr da zumindest manchmal oder in Teilen auch eine performance-basierte Vergütung als kleinen Bestandteil hinten dran, dass ihr sagt, irgendwie Ziele übererfüllt oder getroffen oder so, oder ist das eigentlich weniger ein Thema?
Das ist eher weniger ein Thema. Das ist sehr, 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 sehr untypisch und bringt auch, glaube ich, einen nicht so wirklich weiter. Ne? Weil was wir im Kern verkaufen, ist eine Beratungsdienstleistung in diesem Bereich, und da haben wir mit den Bestandskunden so gute Beziehungen, dass die da sehr vertrauensvoll mit umgehen, dass das einfach das Richtige ist, was wir in diese Setups mit dazu addieren.
Ach, mit dem Thema Vertrauen gehen wir raus. Das ist gut. Ich danke euch sehr. Das war ein tolles Gespräch. Viel Erfolg mit Echo und den 5 Cs wünsche ich euch.
Dankeschön.
Danke für die Bühne, um
zu blappen. Genau, danke euch sehr.
Danke.